Deutschlandfunk, Europa heute.
An diesem Freitag mit Gerwald Herter. Guten Morgen. Noch mehr Truppen für die sogenannte Spezialoperation, wie Russland um Soldaten wirbt, die beim Angriff auf die Ukraine eingesetzt werden sollen. Rekrutierung auch in Gefängnissen. Urlaub im Krieg. Der ukrainische Journalist Ivan Khajvanovich berichtet uns, wie er Ferien macht und wie er sich dabei fühlt. Außerdem Prague Pride, Regenbogenflaggen, der Stolz darauf, anders zu sein und die Debatte über die Ehe für alle in der Tschechischen Republik. Das sind unsere Themen in Europa heute. Von seiner Fläche her betrachtet ist Russland das größte Land der Erde. Dennoch mangelt es dort inzwischen an Soldaten. Soldaten, die den Angriffskrieg in der Ukraine unterstützen, dort also kämpfen wollen. Und das, obwohl in Russland eine Wehrpflicht gilt. Auf eine offiziell angekündigte Generalmobilmachung hat Präsident Wladimir Putin bisher verzichtet. Sie wäre wohl unpopulär. Es gibt Berichte, wonach junge Russen ohnehin schon versuchen, sich dem Wehrdienst und dem Fronteinsatz zu entziehen. Nach amerikanischen Schätzungen sollen etwa 80.000 Russen im Einsatz entweder ums Leben gekommen oder verwundet worden sein. Absolut zuverlässige Zahlen gibt es nicht. Der Bedarf ist jedoch hoch, so sehr gestiegen, dass inzwischen klar wird, mit welchen Methoden Russland rekrutiert, auch in Gefängnissen. Unser Korrespondent Florian Kellermann berichtet.
Die Mobilmachung findet in Russland immer häufiger in der Öffentlichkeit statt. Inzwischen werben sogar manche regierungstreue Medien dafür, der Armee beizutreten. So jüngst ein Fernsehsender in Samara an der Wolga in einem Bericht. Dort hieß es: Man sollte anmerken, dass das Samara-Bataillon sogar Bürger aufnimmt, die schon 60 Jahre alt sind. Der Vertrag wird für mindestens 6 Monate abgeschlossen. Wer das Auswahlverfahren besteht, erhält eine Einmalzahlung von 200.000 Rubel, außerdem Vergünstigungen und garantierte Sozialleistungen. 200.000 Rubel, umgerechnet 3.200 Euro. Viel Geld, vor allem für Menschen ohne Berufsausbildung. Die Einmalzahlung entspricht dem Fünffachen des durchschnittlichen Monatslohns im Bezirk Samara. Die Menschen dort können sich in einem Container direkt am Wolga-Ufer verpflichten. Er ist im Weiß-Rot-Blau der russischen Nationalflagge gehalten und trägt das Wappen des Verteidigungsministeriums. Der regierungstreue Fernsehsender GIS interviewte einen der Anwärter. Mein Vater war auch Freiwilliger. Er hat in Afghanistan gekämpft. Ich tue das aus Patriotismus, aber auch wegen des Gelds für meine Familie. In inzwischen 25 Regionen stellt die Regierung Freiwilligenbataillone zusammen, meldete das unabhängige russische Internetportal Mediasona gestern. Auch in Sibirien und im russischen Fernen Osten. In Moskau macht das Verteidigungsministerium dazu keine offiziellen Angaben. Im Gegenteil, es behauptet weiterhin, eine Mobilmachung gebe es nicht. Noch Ende Juli versicherte es in einer Nachricht im Messenger-Dienst Telegram, dass Russland bisher nur einen Teil seiner Armee in der Ukraine einsetze und dies reiche aus. Auch Berichte aus Gefängnissen legen aber etwas anderes nahe. Seit Wochen wurden dort aktiv Verurteilte angeworben, berichten Menschenrechtsorganisationen. So Olga Romanova von der Organisation Russidjaschaja gegenüber dem Fernsehsender Nastojaschaja Vremya. Die erste Schlacht im Donezbecken, an der ehemalige Strafgefangene teilgenommen haben, hat schon am 12. Juli stattgefunden. Das waren 42 Männer aus der Strafkolonie Jablonivka im Gebiet St. Petersburg. Schon in dieser ersten Schlacht wurden 5 von ihnen getötet, 12 wurden verletzt. Solche Zahlen weisen nach Ansicht von Beobachtern darauf hin, dass die russische Armee die Freiwilligenbataillone als Kanonenfutter missbraucht. So stellen es auch ukrainische Militärs dar. In den Gefängnissen wirbt nicht das Verteidigungsministerium selber, sondern die Wagner-Gruppe. Auf dem Papier ist sie eine Privatarmee. Allerdings gehört sie einem engen Putin-Vertrauten und wurde nach Angaben von Experten inzwischen vollständig in die reguläre Armee integriert. Sonst wäre eine Werbung in den Gefängnissen mit dem Versprechen auf Straferlass auch gar nicht möglich, so Olga Romanova. Dafür gibt es überhaupt keine rechtliche Grundlage. Einer unserer Anwälte ist auf Bitte der Angehörigen von Gefangenen in eine Strafkolonie im Gebiet St. Petersburg gefahren. Sie wollten erreichen, dass diese von der Front zurück ins Gefängnis gebracht werden. Der Anwalt hatte sofort mit der Staatsanwaltschaft zu tun bekommen und wurde bedroht. Wenn er auf seiner Forderung bestehe, würden sie ihm Rauschgift unterschieben und ihn festnehmen. Illegale Methoden, die andeuten, dass es Russland schwerfällt, genug Freiwillige zu finden. Im Gebiet Samara, wo das Fernsehen über die Rekrutierung berichtete, hätten sich erst 10 Männer verpflichtet, meldete gestern der kritische russische Journalist Ilya Schepelin. Militärs besuchten dort deshalb die Sportvereine, um Männer für den Kriegsdienst anzuwerben. Offenbar werden sogar Gastarbeiter rekrutiert und das auch noch unter falschem Vorwand. In Usbekistan warnte jüngst die staatliche Agentur für Arbeitsmigration ihre Bürger. Derzeit würden sie von Firmen mit angeblich hohen Verdienstmöglichkeiten nach Russland gelockt, als Wachpersonal. Dabei handele es sich aber um den Versuch, Zitat, unsere Bürger in die Zone des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine zu bringen. Die Agentur warnt, dass der Kriegsdienst für ein fremdes Land in Usbekistan strafbar ist.
Das war ein Beitrag von Florian Kellermann aus Warschau. Soweit bekannt werden Frauen auf russischer Seite in diesem Krieg bisher im Sanitätsdienst eingesetzt. Jede Woche sprechen wir freitags in Europa heute mit unserem ukrainischen Kollegen, dem freien Journalisten Ivan Rajvanovich. Diesmal mussten wir das Gespräch auch aufzeichnen, weil er im Urlaub ist, und zwar in einer Gegend der Ukraine, wo der Mobilfunkempfang schlecht und unzuverlässig ist. Urlaub im Krieg, genau das hat uns jedoch interessiert, denn trotz der vielen Menschen, die auf der Flucht sind, trotz der Raketenangriffe, der Häuserkämpfe, der Hinterhalte, der tödlichen Gefahr, vor der man nirgendwo in der Ukraine sicher ist, ganze Familien zieht es an die Schwarzmeerstrände oder auch ins Grüne. Nach mehr als 5 Monaten höchster Anspannung ist es verständlich, wenn man endlich mal wieder Urlaub machen will, wenigstens für ein paar Tage, obwohl Urlaub im Krieg dann doch etwas ganz anderes sein muss. Ich habe Ivan Rajvanovich zunächst einmal gefragt, wo er seine Ferien verbringt.
Ich bin gerade am Fluss Dnister, also auf Russisch Dnester, auf Rumänisch Nistru. Das ist ein schönes Fluss, Naturschutzgebiet, und der Fluss selbst liegt in einem Schlucht. Deswegen ist sehr malerisch, sehr grün. Wir haben eigentlich nur Pech mit dem Wetter, weil es regnet täglich, ist nass, ist ziemlich kalt. Aber das ist auch kein Urlaub für reine Entspannung. Es geht darum, um sich vom Krieg abzuschalten, ein bisschen die Umstände zu wechseln. Einfach eine Woche ohne Nachrichten über den Krieg zu verbringen.
Was machen Sie in dieser Gegend im Urlaub?
Das ist eine Expedition, die bereits seit 35 Jahren jährlich stattfindet. Und es geht um eine Landeskunde-Expedition. Die Leute beschäftigen sich damit, dass sie die örtlichen Sehenswürdigkeiten besuchen, Müllräume oder die Grabmäler pflegen und so weiter. Also kleine nützliche Sachen.
Und wie fühlen Sie sich dabei, jetzt im Krieg Urlaub zu machen?
Ich fühlte mich schon vor dem Urlaub, dass ich eine freie Zeit brauche, um auszuatmen. um ein bisschen ohne diesen ständigen Stress Zeit zu verbinden. Und es geht ebenso auch Menschen, die hier mit mir sind. Ganz viele, wenn nicht alle, haben gezweifelt, ob sie überhaupt ein Recht haben, den Urlaub zu machen. Haben sich aber trotzdem entschieden, machen das, um die inneren Batterien neu aufzuladen. Aber natürlich verstehen wir, was im Lande passiert und vergessen nicht den Krieg.
Also in Ihrer Reisegruppe diskutieren Sie darüber, ob das in Ordnung ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Wird das auch in der ukrainischen Öffentlichkeit debattiert? Gibt es Zeitungsartikel, Radiogespräche dazu, ob es jetzt in Ordnung ist, Urlaub zu machen, wenn andere Menschen kämpfen oder auf der Flucht sind?
Ja, meistens sind Leute der Meinung, dass es doch nötig ist, weil der ständige Stress kann sowohl der seelischen als auch der körperlichen Gesundheit schaden. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Menschen im Krieg nicht dürfen, Urlaub zu machen, dann kann man auch sagen, dass sie nicht dürfen, ins Restaurant zu gehen oder ins Café zu gehen oder in die Geschäfte zu gehen oder Kinder spielen lassen und so weiter und so fort.
Treffen Sie viele andere Touristen?
Wir haben eigentlich keine Touristen gesehen.
Gibt es denn in diesem Jahr überhaupt Urlaubsangebote für Ukrainerinnen und Ukrainer? Sie müssten ja, weil Sie männlich sind und im wehrfähigen Alter, in der Ukraine Urlaub machen, also können nicht ins Ausland. Gibt es genug Angebote der Reiseveranstalter? Weil doch eben Krieg ist, muss das ja schwierig sein.
Viel weniger Angebote. Das Arbeitsrecht gilt nach wie vor. Also die Leute haben ein Recht auf Urlaub, aber generell wird Urlaub irgendwie mehr kameral verbracht. Übrigens, in der Zeit im Kriegsrecht sind auch die staatlichen Feiertage Arbeitstage geworden, wenn sie nicht am Samstag oder an Sonntag fallen.
Eine letzte Frage habe ich noch, Herr Hajvanović. Gibt es denn spezielle Urlaubsangebote, Erholungsangebote für Menschen, die an der Front sind, Soldatinnen und Soldaten, Unterstützer? Ist das eingerichtet worden?
Die Soldaten, die an der Front kämpfen, dürfen keine Urlaube machen. Sie haben die Möglichkeit, für kurze Zeit ihre Familien zu besuchen. Natürlich bis Kriegsende sind sie verpflichtet zu kämpfen.
Das war der Journalist Ivan Hajvanović aus dem Urlaub, den er in einem ukrainischen Flusstal verbringt. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Nächste Woche hören Sie ihn wieder in besserer Tonqualität. Eine Parade unter der Regenbogenflagge in Zentraleuropa. In Prag findet derzeit die Prag Pride statt und dort ist es wohl einfacher als etwa in Warschau, Budapest oder gar Belgrad. Doch auch in der Tschechischen Republik stößt die Toleranz gegenüber sexuellen Minderheiten an Grenzen. Die tschechischen politischen Parteien streiten über die Ehe für alle. Sie haben Gesetzentwürfe dafür und dagegen auf den Weg gebracht. Unser Korrespondent Peter Lange spricht von einem Kulturkampf, der schon länger andauert.
Ivan Bartoš, der Vorsitzende der Piratenpartei, ahnt, dass es diesmal spitz auf Knopf stehen könnte. Es ist ein Spiel mit dem Feuer in dieser Konstellation, wo die Konservativen im Senat deutlich stärker sind und im Parlament von ANO und den Rechtsradikalen unterstützt werden. Es geht wieder einmal um die Ehe für alle. Seit 2017 haben die Piraten mehrere Anläufe genommen, dafür die rechtliche Grundlage zu schaffen. Jetzt ist das Thema wieder auf der Tagesordnung. Im Parlament liegt ein Gesetzesantrag, mitgetragen von Abgeordneten aus 4 der 5 Regierungsparteien und der oppositionellen ANO. Danach sollen ab Mitte nächsten Jahres auch in Tschechien gleichgeschlechtliche Paare die Ehe eingehen können. Das aber hat die Gegner der Homo-Ehe mobilisiert, angeführt von der 5. Regierungspartei, den Christdemokraten unter Marian Jurečka. Wir haben schon lange die Einstellung, dass die Ehe nicht für alle ist, sondern eine Verbindung von Mann und Frau. Und das wollen die Christdemokraten in der Verfassung festschreiben, unterstützt von Abgeordneten der 2 anderen konservativen Regierungsparteien ODS und Top 09, sowie von der ANO und den Rechtsradikalen. Insgesamt 54 Abgeordnete haben diesen Gesetzesantrag unterschrieben und sie haben einen einflussreichen Verbündeten, den Staatspräsidenten Miloš Zeman, einen strikten Gegner der Ehe für alle. Ich möchte ankündigen, dass ich, wenn ich wirklich ein solches Gesetz auf den Tisch bekomme, ein Veto einlegen werde. Denn nicht nur aus linguistischer Sicht bedeutet Manželství, also Ehe, eine Vereinigung von Mann und Frau. Hauptargument Zemans, wie aller anderen Verteidiger der traditionellen Ehe, es geht ums Kinderkriegen und das ist nun mal bei gleichgeschlechtlichen Paaren nicht möglich. Tomáš Bílý, Organisator der Prague Pride, findet dieses Argument absurd.
Aber es ist nicht verboten für 70-jährige Leute in die Ehe zu kommen. Ja. Also das macht wirklich keinen Sinn.
Die eingetragene Partnerschaft gibt es in Tschechien schon seit der Jahrtausendwende. Nach Umfragen würden 65-70% der Bevölkerung die gleichgeschlechtliche Ehe akzeptieren. Für Tomáš Bílý hätte ihre Einführung neben der vollständigen Gleichberechtigung im Alltag einen hohen symbolischen und politischen Wert.
Tschechien ist ein Staat, der historisch wirklich für Menschenrechte kümmert und einfach diese humanistische Tradition hat, auch mit unserem Präsidenten Václav Havel. Und ich kann nicht wirklich verstehen, was passiert jetzt im 21. Jahrhundert. Möchten wir wirklich nach Russland gehen oder sind wir ein demokratischer Staat der sozusagen westlichen Europa?
Aber der kulturelle Graben geht eben quer durch das Regierungslager. Premier Peter Fiala hat das erkannt und versucht, die Balance zu halten. Er sei bereit, über die Rechtsstellung von Menschen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften zu sprechen. Andererseits ist der Premier selbst ein konservativer mährischer Katholik. Ich bin überzeugt, dass die Institution der Ehe, wie sie derzeit konstruiert ist, nicht verändert werden sollte. Ich lasse mich von meinem Glauben und von meinen Werten leiten, aber ich werde natürlich jede demokratische Entscheidung respektieren, die das Parlament trifft. Ob das Parlament überhaupt einmal entscheidet, ist allerdings noch die Frage. Silvi Lauda von der Wochenzeitung Respekt verweist auf eine typisch tschechische Praxis mit unbequemen Gesetzesvorlagen. Sie werden in Ausschüssen geparkt und dort vergessen.
Auch eine Lösung. Peter Lange war das aus der tschechischen Hauptstadt, wo zum ersten Mal seit 3 Jahren wieder die Prague Pride stattfindet. Soweit Europa heute mit Gerwald Herter. Schönen Radiotag mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier im Deutschlandfunk.